Future Skills definieren wir als Handlungskompetenzen, also als die Fähigkeit, ein komplexes Problem zu lösen in einer zukünftigen Handlungssituation, was wir heute noch nicht kennen und auf das wir auch so deswegen nicht vorbereitet sein können.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge in der Podcast-Reihe Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns zu Gast Dr. Ulf Daniel Ehlers. Hallo Ulf, schön, dass du mit dabei bist.
Hallo Ivo.
Ulf, du bist Professor für Bildungsmanagement und lebenslanges Lernen an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Du warst 6 Jahre lang Vizepräsident für Qualität und akademische Angelegenheiten an derselben Universität. In deiner Vita sehe ich Associate Professor an der Universität Duisburg-Essen, Professor für technologiegestütztes Lernen an der Universität Augsburg und Associate Professor an der Graduate School for Management and Technology der University of Maryland. Dazu bist du auch als Coach für Mindful Leaders tätig und begleitest Studierende, aber auch Professionals und Führungskräfte im Wissenschaftsbereich in herausfordernden Arbeitskontexten oder Leitungsaufgaben. Ich freue mich, heute einen so interessanten und anerkannten Bildungs-, Sozial- und Erziehungswissenschaftler, einen mehrfach ausgezeichneten Unternehmer und Innovator für Bildungstechnologie hier im Podcast-Studio auf Besuch zu haben. Ulf, erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Ja, gerne. Ich beschäftige mich ganz viel mit der Zukunft. Seit ich das Privileg hatte, hier in Baden-Württemberg eine Hochschule mitzugründen, aus einer großen Fusion, wo wir die duale Hochschule in Baden-Württemberg gegründet haben und diese Hochschulentwicklung dann einige Jahre begleitet habe, war es mir wichtig, die Frage zu stellen danach, was habe ich eigentlich daraus gelernt, wie Hochschulen sich auf die Zukunft vorbereiten müssen. Und diese Frage habe ich dann in Forschungsprojekte weitergetragen und habe das Institut Next Education gegründet. Und dort beschäftigen wir uns jetzt viel auf empirischer Basis, aber auch ganz praktisch mit der Frage, wie Hochschulen in der Zukunft aussehen müssen, wie wir Future Skills entwickeln und auch definieren können und wie Studierende Future Skills erlernen können und wie wir die Hochschulwelt von morgen gestalten müssen. Das ist so das, was mich morgens aufstehen lässt und was mich umtreibt und was wir als unsere Mission bei Next Education verstehen.
Du hast die Erfahrung mit der Gründung dieser dualen Hochschule Baden-Württemberg erwähnt und du hast über die Bedeutung der Zukunft, die dich wachhält und interessiert, gesprochen. Lass uns zu Beginn einmal ganz, ganz früh zurückgehen. Mich interessiert, wie das bei dir vielleicht in deinem Jugend- oder jungen Erwachsenenalter ausgesehen hat. Gab es damals bereits so etwas wie Future Skills oder was hat dich dazu bewegt, in den Bildungssektor zu gehen?
Tatsächlich ist es so, wenn ich an meine eigene Jugend zurückdenke, dass ganz viel Begeisterungsfähigkeit da war. Ich wollte Astronaut werden und wir haben mit meinem Freund die NASA angeschrieben, als wir 12 waren und haben uns deren Logbücher schicken lassen, haben eigene Raketen gebaut. Dann hatten wir eine Phase, da wollten wir Ärzte werden, haben ein Labor im Keller eingerichtet, haben uns gegenseitig Blut abgenommen, ganz gefährliche Sachen gemacht, wollten ein Schweineherz zum Schlagen bringen außerhalb des Körpers, haben mit Ärzten und Chirurgen gesprochen im Krankenhaus. Das war alles extrem explorativ, erfahrungsbasiert, problemorientiert, projektorientiert. Und das ist eigentlich die Erfahrung, die ich auch heute noch mitnehme, wenn ich an die Bildungswelten von morgen denke und denke, dass wir im Bildungssystem insgesamt eigentlich so eine sehr, sehr aufklärerische Auffassung vertreten, indem wir junge Menschen zu mündigen Bürgern machen wollen und sie an der Gesellschaft und der Gestaltung der Gesellschaft beteiligen wollen und sie darauf vorbereiten möchten und aber auch ein bisschen vergessen haben, dass das den ganzen Menschen erfordert und nicht nur Curricula. Und ich glaube, als Bildungsinstitution sind wir immer sehr, sehr gut darin, bereits unsere Curricula, das, was wir uns vorgenommen haben, was im Lehrplan steht oder in dem Modulhandbuch steht, zu vermitteln und auch zu prüfen. Aber junge Menschen darauf vorzubereiten, auf die Zukunft von morgen, auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die Gestaltung der Demokratie, das Weiterentwickeln unserer Gesellschaft, unseres Miteinanders in Frieden, Empathie, Zugehörigkeit, Kohärenz in der Gesellschaft, Sozialverträglichkeit von Technologien, Human-Centered Innovation. Also diese Dinge, das sind, glaube ich, Aspekte, die den ganzen Menschen brauchen. Und da müssen wir wieder so ein bisschen mehr auch ja, Emotion und Begeisterung und das, was man nicht immer nur alles auch messen kann, in die Bildungsinstitution mit reinbringen. Und das begleitet mich eigentlich seitdem. Und diese Begeisterung dafür, das zu gestalten, hat mich dann dazu geführt, dass ich zunächst Lehrer werden wollte und Englisch und Sozialwissenschaften studiert habe und mich dann sehr darin vertieft habe, dann aber an der Uni geblieben bin und promoviert und habilitiert habe und dann verschiedene Institutionen gegründet habe und das Glück hatte, auch ganz, ganz viel international zu forschen und jetzt eben da gelandet bin, wo ich bin, bei Next Education, wo wir Future Skills erforschen. Und das ist genau der Platz, wo ich denke, dass wir in Zukunft noch Schritte machen müssen im Bildungssystem.
Ulf, du hast Next Generation erwähnt und für mich ist dieser breite Bogen, den du jetzt hier aufgespannt hast, natürlich hochinteressant. Wir haben vorhin eingangs ganz kurz die DHBW, die erste staatliche duale praxisintegrierende Hochschule in Baden-Württemberg, erwähnt. Und ich möchte jetzt aber an dieser Stelle, bevor wir noch richtig tief ins Gespräch gehen, noch einmal sauber Begriffe definieren und von dir einen Moment hören, was verstehst du konkret unter Future Skills und warum sind diese Fähigkeiten für Hochschulabsolventen besonders wichtig?
Future Skills definieren wir als Handlungskompetenzen, also als die Fähigkeit, ein komplexes Problem zu lösen in einer zukünftigen Handlungssituation, was wir heute noch nicht kennen und auf das wir auch so deswegen nicht vorbereitet sein können. Future Skills sind also gewissermaßen nicht repetitierbare Fähigkeiten, die man dann wieder ausüben kann, weil man sie vorher eintrainiert hat, sondern Future Skills sind eigentlich, wir nennen das Handlungsbereitschaften, also Dispositionen, die man abrufen kann, ja, weil man eine Haltung hat, weil man eine Motivation hat dahinter. Und sie bestehen aus Wissen. Wissen ist eine ganz wichtige Grundlage, aber auch aus Erfahrungen und Fertigkeiten und eben auch aus inneren Werten, inneren Einstellungen, Haltungen der Welt gegenüber, Haltungen der Gemeinschaft gegenüber, Haltung sich selber gegenüber. Und das drei muss zusammenspielen. Und dann kommt es zu Future Skills, also der Fähigkeit, in Zukunft bei unbekannten Situationen handlungsfähig zu sein. Das System oder das Konzept, was wir entwickelt haben, basiert auf dem Konzept der Handlungskompetenz, was es seit den 60er, 70er Jahren im Bildungsbereich gibt, jetzt seit den 90er Jahren stark auch in den Hochschulen. Es basiert auf einem Bildungsbegriff, der zugrunde liegt und der sagt, Menschen sollen sich frei entfalten dürfen. Und darauf, dass wir die Auffassung sind, dass Bildung darauf abzielen muss, nicht nur ja, Arbeitsaufgaben sozusagen zu bearbeiten, sondern auch darauf, Gesellschaft zu gestalten und Verantwortung zu übernehmen für eine Welt, die eine größere Kohärenz und Frieden und Verständnis braucht.
Du sprichst die Herausforderungen an, heute in der Welt, in einer gerade sich ziemlich verrückt gebärenden Welt. Manchmal nimmt man auch diesen Begriff VUCA-Welt und VUCA steht dabei für volatil, für unsicher, für komplex und A für ambiguous. Damit meinen wir in der Regel mehrdeutig. Würdest du sagen, Ulf, es gibt spezifische Future Skills, die Hochschulen in ihre Lehrpläne integrieren sollten, um ihre Studierenden besser auf diese VUCA-World vorzubereiten oder um sich in dieser VUCA-Welt bewegen zu können? Und vielleicht eine ketzerische Frage angehängt, geht das überhaupt, wenn wir noch gar nicht wissen, wohin sich diese Welt gerade entwickelt?
Das ist genau unser Ansatz, dass wir Future Skills in die Hochschulbildung integrieren wollen. Genau darum geht es uns. Und wir sind der Meinung, dass das auch geht. Und wir sind der Meinung, dass man Future Skills auch definieren kann und erforschen kann. Wir haben das gemacht und haben einen Future Skills Rahmen vorgelegt. Dieser Future Skills Rahmen enthält solche Future Skills wie beispielsweise Innovation Mindset, aber auch die Zusammenarbeit in einer Welt, die digital durchdrungen ist, also zum Beispiel Digital Leadership auch, also Teams führen über eine Distanz hinweg in Remote Settings, aber auch Kommunikation, die durch Empathie und Perspektivwechsel geprägt ist zum Beispiel, aber auch so neue Future Skills, die noch gar nicht so bekannt sind wie die, die ich jetzt eben erwähnte, also Future Skills zum Beispiel, die darauf abzielen, mit unterschiedlichen Rollenerwartungen umzugehen, in unterschiedlichen Settings zu agieren, die durch unterschiedliche Erwartungshaltungen gekennzeichnet sind. Wir nennen das Ambiguitätskompetenz oder Sinnstiftung, also Menschen, die in organisationalen Settings unterwegs sind und dort arbeiten, leben, lernen, die sich schnell verändern, wo sich Abteilungen verändern, wo sich Märkte verändern, wo Organisationsstrukturen durch Restrukturierungsmaßnahmen sich verändern. Solche organisationalen Settings sind weniger in der Lage, Menschen ja identitätsstiftend, identitätsprägend zu helfen, ihre Identität als Professional eines bestimmten Bereichs zu entwickeln. Und dort verlagert sich diese Aufgabe der Identifizierung immer stärker auf das Selbst. Wir nennen das die Drift to Self, die dort passiert. Und diese Sinnstiftungskompetenz, die dann notwendig wird, damit man nicht in einen Burnout gerät, das zum Beispiel ist auch ein Future Skill. Oder die Entwicklung alternativer Zukünfte. Nicht nur einfach aus der Luft heraus, sondern durchaus mit Systematik, mit Methoden des Design Thinking zum Beispiel. Also zielgruppenspezifisch auch Stakeholder partizipativ integrieren mit beteiligungsorientierten Verfahren, in der Lage zu sein, Menschen an der Zukunftsgestaltung zu beteiligen. Das ist auch eine Future Skill, wir nennen das Design Thinking Skill. Und so gibt es eine Reihe an Future Skills. Wir haben 17 unterschiedliche Future Skill Profile definiert, von denen wir denken, dass Menschen sie in ihrer akademischen Ausbildung erwerben sollten. Alle diese sind aber keine Konkurrenz zu dem Wissen, was auch vermittelt werden muss. Alle diese müssen synergetisch zusammenwirken mit dem Wissen, was vermittelt werden muss. Und Wissen ist weiterhin wichtig, aber eben Wissen plus. Wir müssen es schaffen, Settings, didaktische Settings, Lernformate zu finden, in denen Menschen eben nicht nur etwas über Konstruktionslehre lernen zum Beispiel oder Accounting, sondern eben auch über Ethik, alternative Zukünfte. Und diese beiden Aspekte miteinander verquicken, sodass Wissen zu einer Grundlage dafür wird, zukunftsfähiges Denken und eine zukunftsfähige Haltung zu entwickeln in den jeweiligen professionellen Handlungsfeldern.
Das ist für mich hochinteressant, Wissen quasi als Grundlage, du formulierst das so, und obendrauf zusätzlich ergänzend diese Future Skills, du hast gesagt, ihr habt über 17 Profile inzwischen entwickelt. Weißt du, hier in der Podcast-Reihe kommen immer wieder hochinteressante Bildungsköpfe auf Besuch und ich habe mit verschiedenen Fachleuten für Hochschuldidaktik und Entwicklung einer zeitgemäßen Zusammenarbeit, beispielsweise der Lehrenden und Studierenden und weiterer Hochschulakteure, diskutiert. Kürzlich war Franz Wergöl auf Besuch zum Thema studentische Partizipation. Sebastian Horndasch diskutierte mit mir über Integration von KI in die Lehre. Und ganz zu Beginn der Reihe, vor fast 2 Jahren, war Romy Gerhardt zum Thema Purpose hier, wo es auch darum ging, dass Teams oder Arbeitsgruppen oder Abteilungen oder Organisationen sich darüber austauschen, was ist eigentlich die Sinnhaftigkeit. Und ich würde von dir gern hören, was können Hochschulen konkret tun, wenn sie sagen, ja, Future Skills ist für uns wichtig, ist ein Thema und wir möchten das integrieren in unsere Lehre. Wir möchten das in unsere Arbeit einen neuen Stellenwert geben.
Es sind im Grunde genommen 2 Dinge. Zum einen muss man Lernräume schaffen, in denen Future Skills haltige Lehre und Future Skills haltiges Lernen stattfinden kann. Und zum anderen muss man sich überlegen, wie können wir das strukturell eigentlich integrieren. Hochschulen sind ja aufgebaut als Systeme, in denen es Modulhandbücher gibt. Das sind die Curricula, in denen es Formate gibt. Das sind die Lernräume, die Vorlesungen, Seminare, Exkursionen, Labore und so weiter. Und dann gibt es Abschlussprüfungen und Zeugnisse. Das sind die Strukturen von Hochschulen. Und diese Strukturen müssen abgestellt werden darauf, dass nicht nur Wissen, also das, was in den Modulhandbüchern niedergelegt ist, sichtbar werden kann in Form von Modulnoten auf einem Zeugnis, sondern dass auch Future Skills sichtbar werden kann. Also, dass man Future Skills aktiv als Inhalt im Studium aufnimmt, also auf einem Zeugnisausweis zum Beispiel oder ein Badge-System, also ein kleines Zertifikatssystem aufbaut, in dem Future Skills ausgewiesen werden können. Man muss dann überlegen, wie kann man das denn eigentlich überhaupt in Form von Validierungsprozessen, Prüfungen auch sichtbar machen, zum Beispiel über Rubriken oder Selbsteinschätzung. Wir gehen da zum Beispiel davon aus, dass wir in Hochschulen wegkommen müssen von dem Assessment of Learning Konzept. Also wir bewerten einen vorgegebenen Lernstandard anhand einer Klausur hin zu einem Konzept, das nennen wir Assessment as Learning. Also das Lernende selbstverantwortlich lernen und die Überprüfung des Lernfortschritts ein Lernvorgang darstellt, den Lernende selber ausführen und dabei über sich selber reflektieren und so zu mündigen, auch sehr, sehr innovativen und agilen Aktoren und Akteurinnen werden, die, wenn sie die Hochschule verlassen, in der Lage sind, in ihren jeweiligen Berufsfeldern, privaten Feldern in der Gesellschaft nicht nur das zu sehen, was sie gelernt haben, sondern darüber hinaus in einem sich ständig weiterentwickelnden, generativen Professionsverständnis sind, weil sie gelernt haben, ständig sich weiter zu reflektieren, wie im Double Loop Learning von Donald Schön, das im Konzept des Reflective Practitioner zum Beispiel niedergelegt ist. Das Gute dabei ist vielleicht noch ein Satz, dass die didaktischen Konzepte und die Bildungsmodelle, die wir dafür in der Hochschuldidaktik an der Hand haben, dass die eigentlich vorliegen und ausreichend sind. Wir müssen sie nur ernst nehmen und wir müssen eben in Hochschulen Strukturen schaffen, wie neue Zertifizierungssysteme, die das auch absorbieren können und darstellen können.
Geht dieser Gedanke, Ulf, den du jetzt hier skizziert hast, dass die Studierenden selber auch in einem reflexiven Prozess unterwegs sind, eigentlich mit dem Ziel, mit der Absicht, dass sie am Schluss oder im Verlauf dieser Weiterbildung immer mehr Richtung reflektierte Handlungsfähigkeit kommen? Geht das auch Richtung Portfolio-Gedanke, der in der Schweiz gerade sehr intensiv diskutiert wird, dass Lernende laufen parallel zum Lernprozess sehr aktiv an ihrem Portfolio arbeiten und dort eben einen Teil der Reflexionsarbeit leisten, aber gleichzeitig sich im Prinzip auch ein Instrument erarbeiten, um später in Diskussion mit Arbeitgebern zu gehen. Siehst du da eine Verbindung zu diesem Portfolio-Gedanken?
Ja, genau. Das portfoliobasierte Lernen ist eine didaktische Konzeption, die das Erlernen von Kompetenzen befördert. Und zwar deswegen, weil portfoliogestütztes Lernen basiert auf der Idee des erfahrungsbasierten Lernens, des Experiential Learnings. Den hat der David Kolb entwickelt, ist schon einige Zeit her, in 60er Jahren. Und es geht davon aus, dass man reale Erfahrungen macht, anhand dieser Erfahrungen reflektiert, wie sich das eigene Erleben verändert und was man dabei auch gelernt hat. Und anhand dieser Lernprozesse, die man sich dann vergegenwärtigt hat, sich neue Lernvorhaben stellt. Und dann wiederum eintritt in ein erfahrungsbasiertes Erleben, das dann wieder reflektiert und wie so ein Zyklus, der sich immer weiter fortsetzt. Und was dabei entsteht, das sind sogenannte Artefakte. Also wenn man Erfahrungen macht, wenn man beispielsweise ein Projekt managt oder ein Meeting moderiert oder einen Konflikt schlichtet, also praktische Dinge tut, oder Fundraising betreibt oder was auch immer man sonst noch machen kann, eine Website für ein Blindenheim herstellt oder so. Also wenn man praktische Erfahrungen macht, an denen man, und das sieht man jetzt sehr schön, auch Wissensbestände heranzieht, aber nicht nur eben künstliches Wissen auswendig lernt, sondern praktisch etwas tut, dann entstehen dabei Artefakte. Und diese Artefakte sind ganz wunderbar. Artefaktbasiertes Lernen. Also man sammelt in einem Portfolio Artefakte, kleine Konzepte, Programmcodes, Konzeptpapiere, fertige Essays, Aufsätze, Interviews, Podcasts, alle möglichen Dinge, Bilder können auch, Fotos können auch, Erfahrungsberichte über eine Meeting-Moderation können auch Artefakte sein. Und diese Artefakte sammelt man, die kann man sich anschauen. Die sind richtig bewährt und einschätzbar, anfassbar, tangibel gewissermaßen. Und in diesen Artefakten drückt sich die Fähigkeit aus, die derjenige, der sie hergestellt oder entwickelt hat, brauchte, um sie eben dort zu entwickeln und haben. Man kann in Distanz zu Artefakten treten. Das ist das Gute an Artefakten. Das ist anders als reine kognitive Wissensstrukturen, die gewissermaßen im Gehirn sich gebildet haben, zu denen man auch in Distanz treten kann, aber viel, viel schwieriger als zu einem Objekt, was man ablegt, einem Artefakt eines Lernprojektes, was man sich angucken kann, was man seinem Gegenüber reichen kann, in die Hand legen kann, wo man Feedback zu bekommen kann. Das ist auch schwieriger, als Feedback zu den kognitiven Gehirnstrukturen zu kriegen, weil das Gegenüber die nicht ansehen kann. Nur wenn ich sie expliziere, zum Beispiel über ein Artefakt, kann das wiederum geschehen. Also artefaktbasiertes Lernen hat ganz, ganz viele Vorteile und dafür braucht man ein Portfolio. Und der zweite oder der nächste große Vorteil von Portfolios ist, dass sie über die reine kleine Zeiteinheit einer Schulstunde oder eines Semesters hinausweisen über einen ganzen Student Lifecycle. Man kann plötzlich sehen, Mensch, wie habe ich denn eigentlich im ersten Semester meine Artefakte gestaltet und dann im zweiten, dritten, fünften Semester und kann sozusagen so eine Lernprogression, eine Kompetenzprogression über die Zeit hinweg sehen. Es ist nämlich ein Mythos, dass man so etwas wie Kommunikationskompetenz oder auch andere Future Skills innerhalb von 6 Wochen in einer Lernveranstaltung radikal dazulernt, sondern das sind oft längere Prozesse. Was man in einer Lernveranstaltung dazulernt, ist oft, was wir nennen, das handlungsrelevantes Wissen. Das ist auch wichtig, um die Handlung zu vollziehen, aber sozusagen, dass die Handlung gewissermaßen Embodied Experience und Kompetenz übergeht, das ist nochmal ein längerer Prozess und dafür brauchen wir eben auch die Möglichkeit im Rahmen von Hochschulstudium, ja, den Lernfortschritt über diesen Zeitraum von 6 Wochen hinaus sichtbar zu machen. Und dafür sind Portfolios sehr, sehr gut und sehr wichtig.
Sichtbar zu machen, reflektierbar zu machen, um eben dieses große Ganze immer schön im Blick zu haben und Entwicklungsfelder für sich aufzeichnen zu können. Ich würde an dieser Stelle sehr gern mit dir noch Richtung Frage Entrepreneurship gehen, weil mit meiner Bildungsfirma hier mit Education Minds und mit meinen Trainingsangeboten habe ich ja auch ein neues Geschäftsfeld mir entwickelt, nämlich diese Podcast-Reihe. Dazu habe ich Fachbücher publiziert, bisher 3. Ich gebe immer wieder mal Trainings zu Erwachsenenbildung, zu KI und jeden Monat führe ich mehrere Gespräche mit Bildungsköpfen, wo ich selber auch meinen Wissensschatz versuche zu erweitern, meine Perspektive zu hinterfragen und zu differenzieren. Bevor ich aber Richtung Selbstständigkeit gegangen bin, war ich 3-mal in Berlin bei Günter Faltin, diesem inspirierenden Professor für Entrepreneurship, den ihr in Deutschland habt. Und für mich ist ganz klar, ich habe mich sehr stark auch von ihm und seinen Postulaten bei diesem Entrepreneurship-Kongress inspirieren lassen, wo er immer das Motto ausgegeben hat, sei dein eigener Lebensunternehmer. Und Günter Faltin hat ja damals mit seinen Studierenden das legendäre Teekanne-Projekt hochgezogen, das in Deutschland den Teemarkt regelrecht aufgewirbelt hat, indem die Studenten radikal vereinfachten. Beim Teekanne-Projekt gab es nur ein einziges Produkt, Schwarztee. Es gab immer nur die Einheit 1 Kilo. Es gab keine Verkaufsläden, sondern nur den Versand. Und dafür aber im Prinzip einen Tee in besserer Qualität, menschenfreundlich angebaut, in Bioqualität und zu einem attraktiven Preis. Meine Frage an dich, Wolf: Welche Rolle spielen Unternehmerfähigkeiten, Innovationsfähigkeiten im Rahmen von Future Skills? Und wie genau können Hochschulen diese Kompetenzen bei ihren Studierenden fördern?
Entrepreneurial Skills oder Kompetenzen, das sind Kompetenzen wie beispielsweise Initiativkompetenz, die Initiative ergreifen, Aktivitätskompetenz, Innovationskompetenz, Kreativität. All diese Kompetenzen sind auch in unserem Future Skills Rahmenmodell enthalten. Es gibt natürlich auch noch andere Rahmenmodelle, in denen vielleicht auch spezifische, zum Beispiel in Europa gibt es einen spezifisch entrepreneurial ausgerichteten Kompetenzrahmen Entrecomp heißt der. Und Hochschulen, gerade in bestimmten Bereichen der Managementausbildung zum Beispiel, sind im Grunde genommen gehalten, diese Art von Kompetenzen in ihren Studiengängen mit ihren Studierenden zu trainieren. Und genauso wie auch bei den anderen Handlungskompetenzen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe, kann das natürlich auch gemacht werden. Da gibt es sehr, sehr weitgehende Modelle, wie beispielsweise die Team Academy, das ein aus Norwegen stammendes Modell der Hochschulbildung, in dem ein Bachelorstudium so aussieht, dass ein Startup gegründet wird und anhand dieser Startup-Gründung durch eine Gruppe von Studierenden, die die ganze Zeit, 6 Semester lang das macht und nichts anderes, im Grunde genommen alle Business Skills und alles Business Wissen eines BWL-Studiums vermittelt wird. Oder auch andere, vielleicht nicht ganz so weitgehende Konzepte, die stark praxisintegriert sind, viele Praktika enthalten. Wir bei uns an der Hochschule, wir haben zum Beispiel einen Studiengang Unternehmertum, heißt der, wo es genau auch darum geht, die Studierenden schon frühzeitig in diesen Startup-Mindset zu bringen und mit Startup-Gründern zusammenzubringen. Auch Unternehmensnachfolger sind dabei beispielsweise. Und das ist etwas, von dem wir denken, dass man es trainieren und auch fördern kann, auch Neugier zu wecken, auch Persistence, also Durchhaltevermögen zu schulen und Studierende mitzunehmen in diese Welt.
Wenn du jetzt auf deine eigenen Erfahrungen, deinen Erfahrungsschatz zurückblickst, Ulf, du hast ja selber mehrere Unternehmen gegründet, du hast sie auch geleitet. Mit Sicherheit hast du dort zusätzliche besondere Skills gelernt. Erinnerst du dich an Fähigkeiten, die du aus deiner unternehmerischen Tätigkeit mitnehmen konntest und die vielleicht besonders wertvoll für deine akademische Arbeit sich erwiesen haben?
Ja, natürlich. Grit and Passion, das sind die zwei wichtigsten. Also ich habe die später auch wieder entdeckt, und zwar bei den Arbeiten von Angela Duckworth. Das ist eine ehemalige Berkeley-Professorin, die mittlerweile viel für den Schulbereich arbeitet und dort Programme auflegt. Und die hat versucht herauszufinden, was macht Menschen eigentlich erfolgreich. Und sie hat dann erst mal im Militärbereich Spitzensportler interviewt und untersucht und versucht herauszufinden, was differenziert den einen, der ganz besonders erfolgreich ist, von dem anderen, der vielleicht noch ein bisschen erfolgreich ist. Und hat am Ende eine Formel publiziert, auf die alles zurückzuführen ist, neben vielen anderen Faktoren. Aber diese beiden Eigenschaften waren die wichtigsten, und das ist Grit and Passion, also Durchhaltevermögen und Leidenschaft. Diese beiden, oder Begeisterung könnte man sagen, diese beiden Punkte. Und das kann ich für mein eigenes Leben auch absolut spiegeln, 1:1. Und das ist auch das, was ich meine, gelernt zu haben bei allem, was ich getan habe. Auch bei dem Bankrott, den ich erleben musste, aber auch bei den erfolgreichen Prozessen. Alles hat dazu geführt, letztendlich diese Durchhaltefähigkeit und diesen Long-Term-Mindset auch zu fördern.
Du hast den Gedanken Durchhaltevermögen und Leidenschaft eingebracht. Und wenn wir jetzt nochmal den Blick zurückwerfen auf die Situation an den Hochschulen, vielleicht braucht es dort strukturelle Anpassungen, vielleicht braucht es auch Eingriffe auf organisatorischer Ebene. Was würdest du vorschlagen? Wie können Hochschulen sicherstellen, dass ihre Lehrkräfte auch über diese notwendigen Future Skills verfügen, um die nächsten Generationen von Studierenden auszubilden?
Das ist eine gute Frage und eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Vorweggeschickt sei, dass wir in Deutschland ein stark autonomiegeprägtes System haben. Das ist eine sehr, sehr besondere Organisationsform, in der die Selbstverwaltung durch die Mitglieder der Organisation, vor allem durch die professoralen Mitglieder, die einen sozusagen verfassungsgeschützten Freiheit genießen, im Mittelpunkt steht. Das heißt also, jegliche Programmänderung und jegliche Weiterentwicklung der Formate braucht auch ein Buy-in. So, das ist total wichtig. Ja? Also, dass man eine Kultur schafft. Wir müssen im Grunde genommen Überzeugungskulturen eigentlich schaffen in den Hochschulen. Ja? Das ist mal so vorangestellt. Also so geht Change Management in Hochschulen. Das ist kein CEO, der da durchgreift, sondern das ist eine Kultur der Wertschätzung neuer Formen. Das ist im Grunde genommen wichtig. Und innerhalb dieses Rahmens ist es vielleicht gar nicht so schwer. Weißt du, man muss sich das so vorstellen. Ein Bachelorstudium hat 180 Credit Points in Europa, hat vielleicht 26 Module. Jedes Modul ist 5 ECTS-Punkte groß. Es gibt eine Modulprüfung. Und warum stellen wir uns das nicht mal so vor, dass im Rahmen dieser 6, 7, 8 Semester, in denen diese Module gelernt und erfahren werden, dass vielleicht von den 26 Modulen vielleicht in jedem Semester 1 bis 2 Module in besonderer Weise Future Skills haltig sind. Ja, so zum Beispiel, ne? Wo man sagt, da finden besondere praktische reflexionsorientierte Lernvorgänge statt, wo Studierende in starker Partizipation in Bezug auf ihr eigenes Tun und ihr eigenes Curriculum handeln und eingebunden sind und reflektieren, Artefakte generieren, die sie in Portfolios dann ablegen. So, ja? Und dann gibt es möglicherweise auch noch andere traditionelle Veranstaltungen. Möglicherweise ist dieses Studium der Zukunft ein Studium, in dem Studierende, wenn sie am Anfang anfangen, erstmal ein Tages-, Dreitages- oder ein Wochenlangen Workshop machen, in dem sie etwas über Future Skills lernen, über Future Mindsets lernen, über Reflexion lernen, über sich selber als Persönlichkeit, sich selber vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklungsziele geben. Und vielleicht sieht dieses Studium auch so aus, dass diese Art von Workshop dann dazu führt, dass sie sich im ersten Semester gleich damit beschäftigen, sich einen bestimmten Future Skill herauszupicken, zum Beispiel ethische Analyse von digitalen Technologien, mit dem sie dann losziehen in die Lehrveranstaltung und direkt ihre Lehrenden fragen: Lieber Herr Müller, Professor für Verfahrenstechnik, was kann ich eigentlich bei Ihnen lernen über ethische digitale Aspekte? Aspekte ethischer Analyse über Digitalisierung. Und möglicherweise denkt sich dieser Lehrende dann auf einmal: Mensch, da sind Studierende, die richtig was wollen. Warum versuche ich nicht mal darauf einzugehen? Und so wird quasi von unten heraus das Studium zukünftig, die Hochschulausbildung zukünftig durch solche selbstverantworteten Lernprozesse, die von Studierendenseite aus initiiert und immer weiter mitgeprägt werden und durch die Hochschule dann auch aufgenommen werden, stark verändert. So würde ich mir die Hochschule der Zukunft wünschen und natürlich dann auch so, dass für diese Lernprozesse von Future Skills es auch sichtbare Zeugnisse gibt, dass das irgendwo ausgezeichnet wird, dass man ein Future-Skill-orientiertes Bachelor-Zeugnis kriegt oder zumindest zusätzlich zu seiner Bachelor-Urkunde noch ein Future-Skills-Portfolio, was man in seinem Studium gesammelt hat, also kleine Projekte, kleine Artefakte von Projekten, die zeigen, dass man einen bestimmten Future-Skill, Kommunikation, Kooperation, interkulturelles Management, was auch immer, dass man diese Art von Zukunftskompetenz wirklich auch bearbeitet hat und dass man dann mitnehmen kann in sein Leben, in seinen Bewerbungskontext, in die nächste Hochschulphase, in den Beruf und dort zeigen, einbringen kann und weiterentwickeln kann. So stelle ich mir Hochschule vor, die relevant ist und die Menschen befähigt, die Zukunft der Gesellschaft und die Herausforderungen, die wir in der Zukunft haben, auch tatsächlich anzugehen.
Ausgezeichnet, wie du hier diesen Gedanken des lebenlangen Lernens, auch des verknüpften Lernens, die Bedeutung von Erfahrungen selber machen, sammeln, dokumentieren und reflektieren einbringst. Ganz zum Schluss jetzt stelle ich sehr oft hier in dieser Podcast-Reihe zu didaktischer Reduktion und Erwachsenenbildung meinen Gästen eine Frage mit der Bitte: Kannst du vielleicht Empfehlungen geben und die in Stichworten fassen, nämlich Empfehlungen für Bildungspolitiker, Empfehlungen für Hochschulverantwortliche, um die Hochschulbildung zukunftsfähig zu gestalten. Magst du uns 3 Stichworte geben?
Setzt Rahmen, die zukunftsorientiert sind. Setzt Future Skills Konzeptionen für die Hochschulentwicklung und fragt Fakultäten und fragt Akteure danach, wie sie diese umsetzen können. Zweitens, gebt Freiraum zu experimentieren in den jeweiligen Studiengängen, in den jeweiligen professionellen Handlungskontexten, in den Disziplinen, werden diese Future Skills wahrscheinlich anders umgesetzt. Und drittens, alles basiert darauf, die Zertifizierung von Future Skills und nicht nur die normalen Bachelorzeugnisse am Schluss einer Hochschulbildung an Studierende weiterzugeben.
Ulf, vielen Dank. Lass mich an dieser Stelle mal zusammenfassen. Ich habe drei Stichworte mir aus dem heutigen Gespräch, das sehr reichhaltig und intensiv war, notiert. Erstens habe ich aufgeschrieben, Future Skills sind in der Welt angekommen. Es geht darum, an den Hochschulen Überzeugungskulturen aufzubauen, eine Kultur auch der Wertschätzung gegenüber neuen Formaten und vielleicht zuerst kleinschrittig und dann ein bisschen mutiger, diese neuen Möglichkeiten zu akzeptieren und zu adaptieren. Ich habe mir zweitens aber auch aufnotiert, es zeichnen sich radikale Veränderungen in der Welt des Lernens ab. Und wenn es darum geht, die Studierenden wirklich ernst zu nehmen, die Akteure einzubinden, sind die Hochschulen gut beraten, in einen intensiven Dialog mit den Studierenden, mit den Stakeholdern zu gehen und immer wieder diese Idee der Future Skills als Transversalthema aufzugreifen. Und schließlich als dritten Punkt, es braucht auch Strukturveränderungen, um erfolgreich in eine Lernzukunft gehen zu können. Und dort hat mir sehr gut gefallen, dass du eben im Plural gesprochen hast, um erfolgreich in Lernzukünfte zu gehen und diese kritisch zu debattieren und reflektieren. Gibt es Ergänzungen von dir?
Ja, das ist perfekt zusammengefasst.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast, für dieses Gespräch heute. Und wo findet man Informationen zu dir? Wie kann man sich mit dir verbinden?
Am besten über unser Institutsportal next-education.org.
Ulf, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir hier von der Schweiz aus weiterhin alles Gute und freue mich, wenn wir weiterhin im Austausch bleiben.
Dankeschön, Ivo.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Bürsten.